Diese Frau hatte keine Angehörigen mehr und darum musste der Bürgermeister des Ortes sich um die Auflösung ihres Hausstandes kümmern. Er musste ihren Nachlass ordnen und dabei erlebte er eine gewaltige Überraschung. Diese Frau besaß ein eigenes Haus und mehrere Äcker. Und in diesem Haus fand man unter anderem 170 Meter besten Stoff, 106 Hemden, 70 Tischtücher, alles nagelneu, ein Sparbuch der örtlichen Bank mit 60.000 D-Mark, damals ein Riesenvermögen. Ich habe mir sagen lassen, das entspricht, je nachdem, was man dafür kaufen will, heute einer Kaufkraft zwischen 300.000 und 500.000 Euro. In dem Keller ihres Hauses lagerten über 30 Zentner Briketts. In der Scheune lagen zwei Heuwagen voll Brennholz. Und in ihrer prall gefüllten Vorratskammer fanden sich neben Speck und Wurst auch volle Eimer mit Schweinefett. Diese Frau war verhungert und sie war erfroren, obwohl alles da war, was ihr das Leben hätte retten können. Aber diese Frau war so geizig, dass sie sich selber das Leben nicht gegönnt hat. Einer Flüchtlingsfamilie soll sie einmal für einen Zentner Fallobst 28 D-Mark verlangt haben. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich sie nicht glauben können. Ein bekannter Evangelist verbürgt sich dafür, dass sie wahr ist. In der Heiligen Schrift lesen wir von einem Fall, der zwar etwas anders gelagert ist, aber am Ende auf das Gleiche hinausläuft. Ich lese uns Gottes Wort für den heutigen Sonntagabend. Es steht in Lukas Evangelium Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Lukas Evangelium Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Einer aus der Menge bat Jesus: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm: Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbschaftsangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm: Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Und wem wird dann all das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Was soll man zu einer solchen Geschichte sagen? Mir ist dazu folgendes Thema eingefallen: Scharf kalkuliert und doch verrechnet. Oder das armselige Leben eines reichen Mannes. Entschuldigung, mir zieht es hier richtig. Kann man das? Es ist zwar, aber wenn es so zieht, dann. Dankeschön. Scharf kalkuliert und doch verrechnet oder das armselige Leben eines reichen Mannes. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Genau. Ich merke, ihr kennt diesen Satz. Und dieser sehr geläufige Satz stimmt meiner Erfahrung nach in den wenigsten Fällen. Siehe die Geschichte von eben, die ich euch erzählt habe. Ich kenne wenige Menschen mit viel Geld, die mir gleichzeitig einen ruhigen und zufriedenen Eindruck gemacht haben. Die Erfahrung lehrt mich eher, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Und einem Menschen dieser Kategorie scheint Jesus hier begegnet zu sein. Und dieser Mensch kommt zu Jesus und er sucht bei Jesus sein Recht. Und wir, die wir diese Szene beobachten, wir erleben dabei eine dicke Überraschung. Und das ist der erste Gedanke, der mir wichtig ist heute Abend aus diesem Bibeltext. Jesus verhilft nicht zum Recht. Jesus verhilft nicht zum Recht. Dass Jesus hier um Rat gefragt wird, das ist eine völlig normale Sache für die damalige Zeit und das gilt in Israel im Grunde bis heute. Wenn wir heute versuchen, unser Recht zu bekommen oder durchzusetzen, dann gehen wir zum Anwalt oder wir gehen vor Gericht. Damals ging man zum Rabbiner oder zum Schriftgelehrten. Die Rabbiner kannten die Gesetze, die Schriftgelehrten konnten sie auslegen und so hatten sie die Autorität, einen Rechtsstreit zu schlichten. Und wie gesagt, unter ultraorthodoxen Juden gilt das bis heute. Darum hat das Oberrabbinat in Israel einen großen Einfluss auf die dortige Gesetzgebung. Dass Jesus hier mit knapp 30 Jahren um Rat gefragt wird, um Rechtsbeistand gefragt wird, das zeigt mir seine gewaltige Autorität in der damaligen Zeit. Dieser Mensch erhoffte sich von Jesus Hilfe in seinem Rechtsstreit um Erbschaftsangelegenheiten. Nun, das Anliegen dieses Mannes ist ja bis heute eines der häufigsten und eines der heikelsten Ursachen für Familienstreit. Immer öfter sehen sich Verwandte nach Beerdigung dann irgendwann vor dem Richter wieder. Rabbi, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Dieser Mann erwartet mit Jesu Hilfe Recht zu bekommen. Und auch das kommt ja bis heute häufiger so oder ähnlich vor. Menschen kommen zu Jesus und sie bitten ihn, sie beten zu ihm, um ihr gutes Recht zu bekommen. Umso erstaunlicher, fast erschreckend ist Jesu Antwort hier. Wer hat mich zum Erbteiler unter euch eingesetzt? Wer hat mich beauftragt, eure Erbangelegenheiten zu schlichten? Wir stehen dabei und wir denken und sagen, aber Jesus, bitte, Recht muss doch Recht bleiben. Jesus, wenn du so von Gott redest und wenn du sagst, dass dir die Menschen am Herzen liegen, und dass sie dir wichtig sind. Jesus, dann kannst du das noch nicht einfach so leicht hin auf die Seite schieben. Eine so ernste Frage. Dieser Mann hat sich jahrelang um sein Erbe bemüht. Es ist doch sein gutes Recht, oder? Aber Jesus macht hier und er macht an anderen Stellen deutlich. Und ich weiß, dass ich mich mit dem, was ich jetzt sage, vielleicht auch unbeliebt mache. Damit muss ich leben. Jesus ist nicht gekommen, um eine ungerechte Welt etwas gerechter zu machen. Jesus verhilft uns nicht zuerst zum Recht. Nein, Jesus ist gekommen, um einer verlorenen, einer todgeweihten Welt das Leben zu bringen. Und das ist etwas völlig anderes. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und das Leben im Überfluss haben. Das ist das, was Jesus sagt. Und das ist sein Auftrag. Wenn du dir also von Jesus zunächst die Lösung deiner Rechtsprobleme erwartest, wenn du von Jesus erwartest, dass er dir vor anderen Recht schafft, wenn du erwartest, dass er andere bestraft, oder sie sogar bestrafen muss, die dich gekränkt haben, die dir wehgetan haben oder die dich vielleicht sogar beleidigt haben. Wenn du das von Jesus erwartest, dann wirst du vermutlich von ihm enttäuscht werden. Wenn Dietrich Bonhoeffer zuerst die Lösung seiner Rechtsprobleme von Jesus erwartet hätte, er hätte nie das Gedicht schreiben können, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dietrich Bonhoeffer saß unschuldig im Gefängnis der Nazis. Und Jesus hat ihm kein irdisches Recht verschafft. Und ich schließe daraus, Jesus ist nicht dein Rechtsanwalt vor den Gerichten dieser Welt. Aber Jesus Christus ist dein und mein Erlöser. Er ist unser ewiger, unser himmlischer Anwalt vor dem ewigen Gericht Gottes. Und er ist der Einzige, der dort für dich und für mich eintreten kann. Und weil Jesus unser ganzes Leben umfassend im Blick hat, darum will er uns frei machen von all den schädlichen Bindungen an Geld und Besitz. Und so lässt er diesen Mann hier mit seiner Forderung nach dem Recht einfach stehen. Und er wendet sich den Umstehenden zu, also dir und mir. Und er macht uns deutlich, und das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist, du bist nicht das, was du hast. Jesus scheint in der Rechtsfrage dieses Mannes eben nicht jenes Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes gespürt zu haben, von dem er ja in der Bergpredigt spricht. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und damit hier ja keine Missverständnisse entstehen, auch Mission wendet sich ja immer an den ganzen Menschen. Jemand hat mal gesagt, einem hungrigen Bauch kannst du nicht predigen. Und er hat recht damit. Es geht also nicht darum, dass wir uns als Christen nicht auch für das Recht und die Gerechtigkeit von anderen einsetzen, da wo sie benachteiligt werden. Das wäre hier missverstanden. Aber Jesus erkennt offensichtlich in der Frage hier, in der Frage dieses Mannes nach seinem Recht auf das Erbe etwas anderes. Nämlich hinter der Frage dieses Mannes nach seinem Recht steht die Angst, im Leben zu kurz zu kommen. Es ist die Angst, nicht genug zu kriegen von den Gütern dieser Welt. Und diese Angst, habe ich den Eindruck, war damals und ist auch heute weit verbreitet. Ich behaupte, diese Angst ist die weit verbreitetste Volksseuche in unserem sogenannten christlichen Abendland. Dem Gott Wohlstand wird heute alles, aber auch wirklich alles geopfert. Gesundheit, Ehe und Familie, ein gutes Gewissen sowieso, der Ruf anderer Leute, Klammer auf, ich sage nur Bild-Zeitung, Klammer zu. Selbst Unbescholtenheit im Sinne des Strafgesetzes ist heute nicht mehr erstrebenswert, wenn du dafür reich werden kannst. Hast du was, dann bist du was. Das scheint der oberste Grundsatz zu sein. Und schon kleine Kinder lernen das von Anfang an. Mode ist das Zauberwort. Nur wenn du hast, was alle haben, dann bist du aktuell. Papa, ich brauche das, die anderen haben das auch alle. Diejenigen unter euch, die Eltern sind, kennt ihr das? Ich brauche das, die anderen haben das auch. So quengelt der Sohn oder die Tochter, auch wenn alle bei genauerer Nachfrage dann maximal 2 oder 3 Leute sind. Und ich konnte mich als Vater laufend über solche Sätze ärgern, aber dann fällt mir ein, Harald, wie war das denn bei dir vor 40, 50, 55 Jahren? Und dann fällt mir ein, ich habe mit 12 Jahren gestohlen, um ein Album mit Winnetou-Bildchen vollzukriegen. Ihr kennt ja diese alten Pierre-Brice-Schinken. Da. Und das war damals, als ich so 10 Jahre alt war, war das Highlight. Und dann gab es Alben mit Bildchen davon und die musste ich vollkriegen. Weil alle, 3 oder 4, das auch hatten. Die ganze Werbung zielt darauf ab, in uns Bedürfnisse zu wecken, Dinge zu kaufen, die im Grunde niemand braucht. Kleines Beispiel, als unsere Kinder im Grundschulalter waren, da war es für kurze Zeit üblich, so eine Kette zu tragen, wo lauter Schnuller dran hingen. Ich weiß nicht von den Älteren, ob sich der eine oder andere dran erinnert. Ich habe damals vermutet, dass diese Methode daher kam, weil die Leute einfach nicht erwachsen werden wollen. Anna und ich, wir haben das nicht gebraucht und unsere Kinder haben uns nie danach gefragt. bis ausgerechnet eines Tages ausgerechnet ihr Opa eine solche Kette um den Hals hängen hatte. Ab diesem Zeitpunkt musste eine solche Schnullerkette her und ein Schnuller reichte nicht, da mussten viele dran. Völliger Quatsch, aber man brauchte das damals, um modern zu sein. Letztes Jahr im Urlaub habe ich bei der Nichte von unserer Tochter Puppen im Barbie-Style gesehen. Die sahen ganz furchtbar aus. Ich habe mir sagen lassen, die heißen Monsterhai. Geschminkt und angezogen wie Prostituierte. Aber ansonsten scheint das jetzt die neueste Mode zu sein. Und auch die Nichte unserer Tochter, die hatte schon eine ganze Tüte da voll. Mit ihren alten Barbies hat sie nicht mehr gespielt. Die waren mega out. Und auch die Schnullerkette unserer Kinder damals verschwand nach wenigen Monaten im Mülleimer. Hast du was, dann bist du was. Aber Jesus sagt hier genau das Gegenteil. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Du bist eben nicht das, was du hast. Die entscheidende Frage deines Lebens ist nicht die Frage nach Geld und Besitz. Die entscheidende Frage deines Lebens ist nicht, was hast du, sondern die entscheidende Frage deines Lebens ist, wer hat dich? Wessen Eigentum bist du? Wem gehörst du? Nun könnten wir Christen es uns einfach machen und sagen, das betrifft uns alles nicht mehr. Wir haben Jesus unser Leben gegeben, bei uns ist das alles klar. Aber Vorsicht! Wenn du dich selber ehrlich prüfst, wie viel Zeit am Tag beschäftigst du dich mit der Sorge um Recht und Besitz? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gemerkt, selbst bei Missionaren ist diese Sorge um Geld und Besitz manchmal so stark, dass wenn wir nicht aufpassen, kann sie uns den Blick auf das Wesentliche verstellen. Selbst in der Gemeinde kann sich ein Denken einschleichen, das zuerst nach der materiellen Absicherung fragt. Und das erst im zweiten fragt, welchen Auftrag haben wir? Was ist unser Auftrag in dieser Welt? Überleg mal für dich selber. Welche Frage beschäftigt dich als erstes, wenn es darum geht, in der Gemeinde eine Aktion zu planen? Und so denke ich, dass es für jeden von uns wichtig ist, das zu hören. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Du bist eben nicht das, was du hast, sondern du bist der oder diejenige, den oder die Gott durch Jesus Christus aus dir macht und den er in dir sieht. Und darum der dritte Gedanke, nur die Narren machen die Lebensmittel zur Lebensmitte. Nur die Narren machen die Lebensmittel zur Lebensmitte. Jesus erzählt hier ein Gleichnis, um uns zu verdeutlichen, um was es ihm geht. Dieses Handeln dieses reichen Bauern hier ist ja zunächst auch überhaupt nicht schlecht. Er hatte eine reiche Ernte und diese Ernte war so reichlich, dass er keinen Platz mehr hatte, sie aufzubewahren. Und jetzt macht er etwas, was völlig biblisch ist. Er baut nämlich größere Vorratshäuser für schlechte Zeiten. Und das ist völlig in Ordnung. Im ersten Buch Mose schickt Gott dem Pharao in Ägypten sogar extra einen Traum, um ihn höchstpersönlich auf solche Gedanken zu bringen. Und Josef, der Sohn Jakobs, der kriegt seinen Job als Kanzler in Ägypten, als jemand, der dafür verantwortlich ist. Er hat diesen Job genau dieser Tatsache zu verdanken. Er soll als Verwalter vorsorgen für schlechte Zeiten. Also, am Vorsorgen ist überhaupt nichts Schlechtes. Nirgendwo in der Heiligen Schrift verbietet uns Gott, Vorsorge zu treffen. Zumindest handelt dieser Bauer hier klüger wie die heutige EU. Als meine Frau und ich vor vielen Jahren bei ihren Verwandten in Italien im Urlaub waren, da haben wir ihrem Onkel geholfen, ein riesiges Tomatenfeld abzuernten. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat von euch. 2 Hektar wunderschöne italienische Pelati. Knackig, super Tomaten. Und diese Tomaten, die werden auf einen Schlag reif und dann müssen sie fix geerntet werden und wir waren damals im Urlaub und durften dabei helfen. Also wurden die Tomaten geerntet, sie wurden gewogen, sie wurden von der EU bezahlt und dann wurden sie in eine Grube geschüttet. Und dort sind sie in kürzester Zeit verrottet. Es gab keine Abnehmer für diese Tomaten. Hier handelt dieser Bauer wesentlich intelligenter. Er sucht nach einer Möglichkeit, diesen gewaltigen Ertrag, diesen großen Segen, den er gekriegt hat, er sucht, den aufzubewahren. Ein wahrhaft schlauer Mensch. Und ich denke auch nicht, dass das sein Fehler war. Sein Problem lag an einer ganz anderen Stelle. Gott verbietet uns nämlich nicht, intelligent zu sein. Er verbietet uns nicht, nachzudenken. Und er verbietet uns schon gar nicht, unsere Möglichkeiten zu nutzen. Ganz im Gegenteil. Der Tod dieses reichen Bauern hier wird nirgendwo als Strafe für ein Vergehen gedeutet. Viele haben immer wieder vermutet, man kann das in Kommentaren auch nachlesen, dass der Tod dieses Bauern als Strafe war, weil er keine Almosen gegeben hat. Ich bin der festen Überzeugung, das Problem dieses reichen Bauern war nicht sein Reichtum. Nirgends in der Bibel steht geschrieben, dass Reichtum an sich schlecht ist. Es steht aber öfter der Satz, dass es reiche Menschen schwer haben, ins Reich Gottes zu kommen. Das lesen wir öfter. Was also war das Problem dieses reichen Bauern? Ich bin überzeugt, das Problem dieses reichen Bauern lag in seinem Herzen. Er hatte den ihm zugefallenen Reichtum mit seinem Leben verwechselt. Der Besitz war sein Gott, den er die nächsten Jahre seines Lebens anzubeten gedachte. Die Lebensmittel, wie das Wort es so schön sagt, sie sind Mittel zum Leben. Diese Lebensmittel waren für ihn zur Lebensmitte, zum Zentrum seines Lebens geworden. Er rechnete nur noch mit sich selber und mit seiner Klugheit. Gott hatte ihn reich gesegnet, aber er rechnete überhaupt nicht mehr mit Gott. Sein Denken kreiste nur noch um sich selber und um seinen Reichtum. Er hat seine Seele mit seinem Magen verwechselt und damit hat er sich selber entwertet. Und Gott nennt diesen Menschen einen Narren, wörtlich einen Verrückten. Seine ganzen Lebensmaßstäbe waren im wahrsten Sinne des Wortes verrückt, weggerückt vom Zentrum vom lebendigen Gott, weggerückt vom Zentrum des Lebens. Sein ganzes Leben war reduziert auf seinen Besitz. Alles, was er denken konnte, war sein Genuss für die nächsten Jahre seines Lebens. Und er berechnete sein Leben auf lange Zeit. Aber genau hier hatte er sich verrechnet. Er hat fest mit Fakten geplant, auf die er überhaupt keinen Einfluss hat. Sein Leben, das er mit seinem Reichtum gesichert glaubte, dieses Leben fordert Gott jetzt von ihm zurück. Und ich bin überzeugt, hier wird auf erschreckende Weise das Schicksal unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft verhandelt. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. So sagt es der Psalmist. Wer in unserer Gesellschaft fragt eigentlich noch nach Gott? Welcher Bauer, welcher EU-Beamte, welcher Industriemanager, welche Arbeiter, welche Hausfrau, welche Mutter hat Gott noch in ihrer Kalkulation mit drin? Welches Kind weiß heute noch, dass es Gott ist, der uns Brot schenkt? Hat das Brot nicht die Mutter im Bäckerladen gekauft? Wir brauchen Gott nicht. Bei uns kommt das Brot vom Bäcker. Wir brauchen Gott nicht. Bei uns kommt die Milch und manchmal auch die Schokolade von der Kuh. Wer unter uns dankt dem lebendigen Gott heute noch bei den Mahlzeiten für sein Geschenk und für das, was er uns jeden Tag gibt? In einer Gemeinde, in der wir gearbeitet haben, in diese Gemeinde ist unser ältester Sohn selten gegangen. Und einmal hat ihn eine Familie gefragt, er ist Kfz-Mechaniker, ob er ihnen helfen könnte, das Auto zu reparieren. Und weil er hilfsbereit ist, hat er das gerne gemacht. Und am nächsten Tag sagte er dann zu uns, Papa, Mama, ich weiß nicht mehr genau, mit wem er geredet hat von uns beiden, gehören die nicht zu eurer Gemeinde? Und dann habe ich gesagt, doch, klar. Sagt er, die beten nicht mal beim Essen. Wir brauchen Gott nicht. Wir bauen unsere Häuser selber. Wir brauchen Gottes Gebote nicht. Warum? Wir machen in Ehe und Familie sowieso, was wir wollen. Und genau hier hakt Gott ein. Und genau hier liegt für mich der Knackpunkt dieses Gleichnisses. Scharf kalkuliert und doch verrechnet. Oder das arme Leben eines reichen Mannes. Dieser Mann hatte Gott nicht auf seiner Rechnung. Dieser Mann war im Blick auf den lebendigen Gott bettelarm. Alles gut geplant und doch am Leben vorbei. Und wir schauen hier zu und denken, ach, dieser arme Kerl, wie gut, dass das bei uns anders ist. Aber Vorsicht, auch wir Christen stehen immer wieder in der Gefahr, die Lebensmittel zur Lebensmitte zu machen. Es gibt viele geizige Menschen, auch unter Christen. Wenn in freikirchlichen Gemeinden zum Beispiel über Projekte gesprochen wird, dann ist meiner Erfahrung nach die erste Frage nicht, was ist gut für die Gemeinde? Was ist gut für die Menschen, die wir erreichen wollen? Hilft uns dieses Projekt für unseren Auftrag, für das, was Jesus von uns möchte? All das wären gute und wichtige Fragen. Und es ist immer gut, bevor man ein Projekt startet, diese Fragen zu stellen. Und verantwortungsbewusste Christen stellen solche Fragen. Geizige Christen stellen nur eine Frage. Was kostet das? Also ihr scheint das auch zu kennen. Ist es teuer, dann ist es schlecht. Ist es billig, dann ist es gut. Liebe Geschwister, diese Haltung bei Christen ist mehr als traurig. Sie offenbart letzten Endes die gleiche Haltung wie bei diesem Bauern. Ich habe alles auf der Rechnung, nur nicht den lebendigen Gott. Aber Gott teilt seine Ehre mit keinem Menschen. Und darum ist es für uns wichtig, dass wir mit ihm rechnen und dass wir ihm vertrauen. Wir haben als Familie während unserer theologischen Ausbildung die meiste Zeit unter dem Sozialhilfeminimum gelebt. An manchen Tagen haben wir nicht gewusst, wie wir die nächste Rechnung bezahlen sollten. Und trotzdem war es für uns vom Anfang unserer Ehe an klar, bevor wir irgendwelche Verpflichtungen eingehen, das, was Gott uns zur Verfügung stellt, der zehnte Teil gehört ihm. Der zehnte Teil gehört der Gemeinde, der Mission. Das war für uns ganz klar. Und irgendwann kriegte dann ein Studienkollege von mir mit, dass wir sogar den zehnten Teil vom BAföG in die Gemeinde geben. Und er schaute mich an und sagte, sag mal, spinnst du? Das musst du doch zurückzahlen. Das ist doch ein Kredit. Dann habe ich gesagt, das ist mir egal. Es ist Geld, was mir der Herr jetzt zur Verfügung stellt. Und der zehnte Teil gehört ihm. Und um die Rückzahlung wird er sich auch kümmern. Und als es dann anfing mit der Rückzahlung, dann kriegte ich diesen Brief vom BAföG-Amt. Ich sollte mein Gehalt angeben und dann würden sie mir sagen, was ich monatlich zurückzahlen müsste. Dann habe ich meinen Vater beauftragt, der mir damals meinen Schriftkram hier gemacht hat, das an die Mission zu schicken und den Gehaltsstreifen dort zum BAföG-Amt zu schicken. Und als er uns das nächste Mal besuchte, hat er mir einen Überweisungsbeleg gegeben und hatte alles, was sie haben wollten, zurückbezahlt. Hat gesagt, heb dir das gut auf, falls du nochmal von ihnen einen Brief kriegst. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt hätte ich gern meinen Studienkollegen hier, der mir damals gesagt hat, es ist dumm, vom BAföG den Zehnten zu geben. Wir haben in unserem Leben, vor allem was diesen Punkt angeht, immer ganz bewusst mit Gott gerechnet. Und wir werden das auch in Zukunft, solange er uns leben lässt, weiter so halten. Wir rechnen damit, dass der lebendige Gott uns versorgt, so wie es sein Wort sagt. Wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Und das gilt auch für unseren Geldbeutel. Das heißt nicht, dass wir immer ohne Anfechtung an diesem Punkt gelebt hätten. Aber ich kann heute aus Erfahrung sagen, bei aller wichtigen Kalkulation, bei allen wichtigen Überlegungen und bei aller notwendigen Weisheit und Vorsicht, der wichtigste Punkt ist der, dass du den lebendigen Gott auf deiner Rechnung hast. Wenn du den lebendigen Gott in deiner Rechnung vergisst, dann stimmt die ganze Kalkulation nicht mehr. Denn Gott sagt, mir gehört das Gold und das Silber. Und auch an dem Punkt möchte ich nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen für alle, die sich hier in der Gemeinde engagieren, für die Mission, die für uns beten und die uns monatlich unterstützen. Und ich möchte weiter auch im Dienst ganz bewusst an diesem Punkt mit Gott rechnen. Meine Erfahrung ist, wer auf dieser Erde Schätze sammelt, der hilft nur seinen Erben. Wer aber im Himmel Schätze sammelt, der hilft sich selber und der hilft unendlich vielen Menschen, die davon betroffen sind und die Hilfe brauchen. Und darum vertraue Gott ganz bewusst deine Kalkulation an und rechne ganz bewusst mit ihm. Und ich bin ganz sicher, dann wird dein Leben am Ziel ankommen. Scharf kalkuliert und doch verrechnet oder das armselige Leben eines reichen Mannes. Jesus wird hier um Rechtshilfe gebeten, aber er macht deutlich, dass das nicht seine erste Aufgabe ist. Jesus verhilft hier nicht zum Recht. Schon gar nicht, wenn er merkt, dass es nur darum geht, den eigenen Vorteil zu suchen. Jesus sagt uns, du lebst nicht von deinen vielen Gütern. Du bist nicht das, was du hast, sondern bei allem, was du tust, ist es wichtig, den lebendigen Gott auf der Rechnung zu haben. Denn nur die Narren machen die Lebensmittel zur Lebensmitte. Nur Verrückte vergessen Gott und richten sich nach ihren eigenen Maßstäben. Und darum rechne mit dem lebendigen Gott. Rechne damit, dass er regiert. Und rechne damit, dass er alles noch ganz anders machen kann, als du denkst und planst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir alles andere, was du zum Leben brauchst, zufallen. Liebe Geschwister, lasst uns miteinander zuerst nach Gottes Reich trachten. Und dann lasst uns mit seinem göttlichen Zufall rechnen. Amen.